einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle, Sie alle, herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Daniel Fassen, ich bin Pfarrer der Freien Evangelischen Gemeinde Höfe. Wir führen seit etwa 15 oder 16 Jahren Kleidersammlungen durch und das ist für uns in unserem Jahresablauf immer so ein Höhepunkt. Dieses Jahr war es ein bisschen anders, weil wir Hilfe von Licht im Osten hatten das erste Mal. Aber es war ein bewegender Tag. Wir haben gerade eben schon ein kleines Bild gesehen. Etwa 100 Velos haben fleißige Helfer schon am Freitagabend zu unseren Lagergaragen hochgebracht. Und die wurden dann als erstes auf den LKW geladen. Das hatte zur Folge, dass er jetzt nicht ganz pünktlich bei uns war und wir hier im Foyer, das ist schon wieder beim Aufräumen, haben wir dann alles angefangen zu stapeln. Also das ist noch die harmlose Variante. Hatten ein kleines organisatorisches Chaos, aber trotzdem war es einfach genial zu sehen, wie sich das Foyer füllt mit Kleidersäcken über Kleidersäcke und Hilfe kommt. Obwohl wir das eigentlich, ist ja nicht unser Hauptthema Kleidersammlung, aber es ist so schön zu sehen, dass jedes Mal, einmal in dem Jahr, wenn wir die Tür aufmachen, kommen da Hilfe an bei uns, die wir weitergeben können. Gleichzeitig konnte man da auch in der Cafeteria sich es bequem machen, einen Kaffee trinken, sich informieren. So hat es dann ausgesehen, als der erste Lastwagen geladen wurde. Ich glaube, 12 Tonnen passen maximal auf den. Die haben wir sicher nicht ausgefüllt. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben den ganzen Lastwagen gefüllt. Und zwar schon um 12 Uhr war der Lastwagen voll mit 100 Velos und Kleidersäcken. Zum Schluss haben wir da oben noch aufgefüllt. Dann haben wir noch den kleinen Anhänger gefüllt und auch den Transportwagen da. Plus noch einen zusätzlichen Hänger, von dem ich jetzt kein Foto habe. Auf jeden Fall haben wir viel, viel Grund, Danke zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht. Die Woche hat für mich so ein bisschen beides gehabt. Ich war diese Woche auf der Beerdigung von der Tochter meines Cousins. Sie ist mit 18 Jahren gestorben, nachdem sie über 1,75 Jahre gegen den Krebs gekämpft hat. Und dann steht man am Grab von einer 18-Jährigen und dann merkt man auf einmal, so vieles ist überhaupt nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich dieses Jahr 40 Jahre alt werde. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir in einem Land leben, wo so viel Reichtum da ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Ich glaube, niemand wird am Montag nicht wissen, was er anzuziehen hat, nur weil er uns zwei Säcke Kleider gebracht hat. Und ich glaube, so eine Kleidersammlung ist die Möglichkeit, Danke zu sagen. Und das wollen wir tun in dem ersten Lied. Ich habe gesehen, dass in den Tageslosungen, es gibt ja so die christliche Tradition, für jeden Tag einen Bibelvers festzulegen oder zwei Bibelverse. Heute steht über diesem Tag: Ich aber will deine Stärke besingen und am Morgen will ich jubeln über deine Gnade, denn du wurdest für mich zur sicheren Burg, zur Zuflucht am Tag meiner Not. Das passt sehr zu der Kleidersammlung, zu unserem Glauben. Und das erste Lied greift es auf, indem es einfach die Möglichkeit uns gibt, Danke zu sagen. Danke für den Sonne, danke für den Regen, den wir gestern auch hatten. Danke für den Himmel über mir, danke für den Samen, danke für die Früchte, danke für die Erde unter mir, danke für die Schönheit, danke für die Farben, danke für das Licht. Ich lade uns ein, in das erste Lied einzustimmen. Danke. Herr Jesus Christus, wir haben so viele Möglichkeiten zum Danken, zum Feiern und auch dich, genügend Grund, dich zu loben. Danke für diesen Gottesdienst und danke dafür, dass du da bist und auch zu uns sprechen möchtest. Danke für die Gemeinschaft, in der wir leben dürfen und die uns unterstützt. Danke für den Reichtum, den du uns gegeben hast und danke für die Möglichkeit, die wir auch haben, zu helfen. Amen. Ja, ich habe es gerade eben schon erwähnt. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir dieses Jahr mit Licht im Osten zusammenarbeiten dürfen. Heute ist Matthias Schöni unser Gast. Herzlich willkommen, Matthias. Du bist Missions- und Geschäftsleiter von Licht im Osten. Und wir werden dann gleich miteinander einen Talk haben. Das ist eine Premiere für mich in dieser Gemeinde, dass wir einen Talk-Gottesdienst haben. Also mal keine Predigt, sondern einfach mal reden, zuhören, fragen, Möglichkeit, sich zu informieren über das, was Licht im Osten tut, und über unsere Zusammenarbeit. Dankbar sind wir natürlich auch für die vielen Helfer, die gestern da waren, die auch länger geblieben sind als vorgesehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Helfer, an alle Spender, die auch da sind. Herzliches Dankeschön. Einen Namen möchte ich noch erwähnen. Fritz Renold ist heute unser Gast. Er sammelt übers ganze Jahr hinweg Velos, die wir dann nach Rumänien transportieren können. Herzlichen Dank auch für den Dienst, den Sie tun, für die Unterstützung. Das ist einfach schön, dass wir das in der Form tun können. Bevor wir dann zum Talk kommen, der ja unter der Überschrift steht, geben, was bewirkt unsere Hilfe, was braucht unsere Welt? Das sind ja so die Fragen, glaube ich, die uns bewegen angesichts dessen, dass wir was geben. Ja, was bewirkt es denn eigentlich und bewirkt es überhaupt was? Und deswegen finde ich das schön, dass wir darüber heute nachdenken können. Möchten wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten und preisen? Denn wir haben ja nicht nur was zu geben, sondern wir können auch was nehmen. Wir dürfen heute auch wissen, dass Gott da ist, dass wir diesen Gottesdienst in seiner Gegenwart feiern. Dass Gott freundlich ist und gnädig und barmherzig, auch uns gegenüber. Dass er uns zuhört, dass er uns Vergebung anbietet, dass er Versöhnung schenken möchte, dass er so vieles geben möchte, was wir uns gar nicht selber geben können. Er ist ja der größte Geber aller Zeiten. Und wir starten mit einem Lied, was ein Lob ist über seine Gegenwart. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich lade uns ein, zum ersten Lied aufzustehen. Wenn Sie es nicht kennen, dürfen Sie auch gerne sitzen bleiben und zuhören oder mitklatschen oder mitsummen. Fühlen Sie sich einfach frei. Das ist eine Zeit, wo wir Gott in den Mittelpunkt stellen, ihn ehren mit unseren Liedern. Ja, 16 Jahre ungefähr machen wir als Gemeinde Kleidersammlungen oder auf 16 Jahre Geschichte können wir zurückblicken in unterschiedlichster Form. Wir haben die letzten 1,5 Jahre haben wir immer wieder darüber nachgedacht, können wir das eigentlich noch weitermachen, die Kleidersammlung? Schaffen wir das als kleine Gemeinde, diesen Tag zu organisieren und alles, was drumherum ist? Und eine Sache, die uns immer wieder herausgefordert hat, war auch die Transportgeschichte. Weil der rumänische Zoll mit den Warenlieferungen aus der Schweiz nicht so zimperlich umgegangen ist. Und ich glaube, letztes Jahr stand der LKW anstatt um 14 Uhr auf einmal am Montag um 8 Uhr da. Und dann musste Gabi und alle anderen Helfer schnell organisieren, dass jemand kommt und dass wir einladen konnten. Und eine Woche vorher hatten wir gar keinen LKW, haben noch über Connections dann einen LKW aus Rumänien bekommen. Und dann stand er, glaube ich, eine Woche beim rumänischen Zoll, weil sie wieder irgendwas ändern mussten, aufgrund von irgendwelchen Taschen mussten separat deklariert werden, was vorher nie der Fall war. Also irgendwie war das die ewige Geschichte. Und letzten Herbst irgendwann haben wir uns überlegt, wie könnte man die Transportfragen anders lösen. Und dann habe ich mich bei Licht im Osten gemolden und habe mit Matthias Schöni telefoniert und der war dann eigentlich relativ schnell hat er erklärt, ja, wir haben auch Arbeit in Rumänien. Es ist zwar nicht unser Hauptland und so, aber wir wären bereit, uns das mal anzuschauen. Und er hat sich dann bereit erklärt, bei Viorica vorbeizugehen. Er hatte sowieso eine Reise geplant und hat gemeint, das liegt drin. Und jetzt freue ich mich, dass du da bist, Matthias, und dass wir die Zusammenarbeit, die Partnerschaft aufgleisen konnten. Eben die direkte Folge ist, dass anders als in den vergangenen Jahren heute keine Säcke mehr da sind. Letztes Jahr war noch das ganze Foyer, der Seitenraum war voll mit schwarzen Säcken. Und am Montag kam dann eben der LKW. Aber wir wollen heute ein bisschen was erfahren über dich, über Licht im Osten, über deinen Besuch bei Viorica, aber eben auch aus deinem Leben. Herzlich willkommen. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Vielleicht einen Applaus. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben vorhin schon festgestellt, du kommst auch ursprünglich aus dem Oberaargau, nicht weit von dem Ort, wo meine Frau herkommt. Genau, aber was muss man über dich wissen, wenn man dich so trifft? Kannst du uns einige Eckdaten über dich persönlich sagen? Wer bist du? Hast du Familie? Und so weiter. Mhm.
Ja, was man wissen muss, ist schon, dass ich 5 Frauen habe zu Hause. Das ist mal ein wesentlich wichtiger Punkt. Nein, vier Töchter und meine liebe Frau. Die älteste Tochter ist 24, die jüngste ist 15. Ich komme aus dem Oberaargau, aus Wienau. Das ist das letzte Dorf im Kanton Bern. Ich sage es nicht, weil ich jetzt Werbung machen will, aber sonst werde ich einfach immer gefragt, ja schön, bist du so eine von diesen Lastwagen da, Firma? Das ist so, ich bin aufgewachsen um diese Lastwagen, mein Vater hat diese Firma gegründet. Schöni, yes we can, diese rot-weißen Lastwagen. Ich bin in einer christlichen Unternehmerfamilie aufgewachsen und ich habe dann die zweite Firma geleitet. Wir haben auch ein etwas besseres, vitaminreichere Firma, die mit Sauerkraut. Das kennt ihr sicher auch, wenn ihr in Coop oder Migros seid, gibt es fast nur noch das. Und diese Firma habe ich 10 Jahre geleitet. Und dann bin ich ausgestiegen aus der Firma, habe sie verlassen und bin Wege gegangen, die Gott mit mir gegangen ist und gehen wollte. Ich habe Theologie studiert, auf Krishona, St. Krishona, war dann 7 Jahre Pastor in Chur, im katholischen Gebiet. Dann bekam ich diese Berufung von Licht im Osten als Leiter und nun bin ich im 8. Jahr Leiter bei Licht im Osten.
Bereits im 8. Jahr?
Ja.
Ja, ja. Ja. Ja, ich habe mich so ein bisschen versucht, schlau zu machen über dein Leben, habe ein paar Talks gehört oder ein paar Predigten von dir. Licht im Osten, da habt ihr, glaube ich, als Familie schon früh Beziehungen dazu gehabt?
Mhm. Richtig, mit den Lastwagen.
Mit den Lastwagen.
Wir sind immer, für Licht im Osten haben wir diese Hilfsgütertransporte, hat die Firma Schön, ist gefahren. Ja. Und vielfach auch. Ja, haben wir eben auch da schon gelernt. Mein Vater war ein sehr großzügiger Unternehmer, zu geben. Und da habe ich schon erlebt, dass es heißt, gesegnet zu werden, wenn man großzügig ist. Und er hatte ein großes Herz für die Mission.
Ja, jetzt bist du nicht nur als Lastwagen Sohn einer Transportunternehmerfamilie dabei Licht im Osten, sondern du bist Missions- und Geschäftsleiter. Und vielleicht kannst du uns zunächst mal ein bisschen was Allgemeines über Licht im Osten sagen. Mhm. Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Wie lange gibt's euch schon? Kannst du uns da ein paar Eckdaten sagen? Und ich glaube, du hast dazu auch ein paar Bilder mitgebracht.
Genau. Also uns gibt's seit 1920. Also wir feiern schon bald dann das 100-jährige Jubiläum. Unser Herzschlag ist, die Liebe Jesu in Wort und Tat zu leben. Und ich glaube, das ist auch in diesem Projekt, was Viorica in Rumänien macht. Sie lebt das auch in Wort und Tat. Man kann unsere vielen Bereiche in 3 Hauptbereiche einteilen. Wir lindern Not, wir wollen Glauben wecken und wir wollen Zukunft ermöglichen. Und ich nehme uns kurz mit auf eine Reise. Was heißt das? Not lindern. Das ist eine Aktion von vielen, Aktion Weihnachtspäckli, sicher auch schon gehört. Wir sammeln ja fast 100.000 Päckli in dieser Kooperation. Und das ist wirklich eine Aktion der Liebe Gottes. Geht es nicht mehr weiter? Jetzt hat er eine Blockade hier. So, jetzt sollte es wieder gehen. Also wirklich, ihr seht es auch hier, Wort und Tat, ein Päckli, christliche Literatur. Ein weiterer Bereich ist die Nothilfe. Ein großer Bereich, wir helfen momentan in der Ostukraine sehr stark, auch mit Hilfsgütern, Nothilfe. Wir helfen diesen Flüchtlingen mit Lebensmitteln, Hygienepakete. Ich war selber im November, das ist erbärmlich, das hat mir das Herz zugetan, diese Not zu sehen, Krieg, Menschen, die leiden. Wir haben eine Hilfsgüterabteilung. Wir hätten auch noch größere Auflieger, nur das Problem ist, hier hinzufahren. Aber wir werden das nächstes Jahr besser machen. Ich denke, dass wir dann die Fahrräder vielleicht separat abholen und dann haben wir dann schon Platz. Wir helfen in Krisen, eben auch mit Hilfsgütern. Wir haben ja 2 Lastwagen, die regelmäßig fahren nach Moldawien und Ukraine. Das sind unsere Schwerpunktländer, aber auch Rumänien. Wir haben 3 Partner, die Gefängnisarbeit machen. Wir arbeiten ja nur mit lokalen Partnern. Also wir sind keine Mission, die Schweizer jetzt in die Mission senden, sondern wir haben über 100 lokale Missionare, einheimische Missionare. Wir arbeiten unter den Polizisten. Dort ist das Ziel, dass noch viele Polizisten Jesus in ihr Leben aufnehmen und die christlichen Werte leben und die Korruption ans Kreuz nageln. Dann haben wir Reha-Zentren, dann viele medizinische Projekte, wie das Wort Spitex, das kennt man bei uns gut. Wir haben das in Moldawien und der Ukraine. In Moldawien haben wir 2 Spitäler mit etwa 100 Mitarbeitenden. Dann sind wir gerade momentan dran, ein Haus zu bauen für minderjährige, schwangere Frauen oder schwangere Frauen, die aus der Prostitution kommen. Das ist in Moldawien. Dann Katastrophenhilfe. Das war jetzt der Bereich Nothilfe, ganz im Schnellzugstempo. Und dann sind wir eine Mission. Wir wollen, dass das Evangelium zu den Menschen kommt. Wir unterstützen viele Gemeindegründungen, so weiße Flecken, wo es noch keine christliche Gemeinde gibt. Wir haben ein großes Projekt, wo wir systematisch Regionen von Haus zu Haus mit dem Evangelium erreichen. Christliches Radio, christliche Literatur, viele, viele Bibeln, die wir drucken und verbreiten, oder Bibeln, die wir finanzieren, damit sie übersetzt werden in die Sprache, zum Beispiel der Jakuten in Sibirien, damit sie ihre eigene Bibel haben, oder die Tataren. Das ist gerade ein Projekt, das wir abgeschlossen haben, dass die Tataren, ein Volk von etwa 6 Millionen Menschen, ihre eigene Bibel haben. Der dritte Bereich, das ist fast mein größter Herzschlag hier, weil hier können wir nachhaltig helfen. Wir investieren in Kinder, christliche Großfamilien. Das sind Kinder, die aus staatlichen Heimen in Familien eingepflanzt werden. Wir helfen Kindern, Roma-Kindern, damit sie Schule besuchen können. Wir schulen ein, also wenn sie mal einen Schulsack haben, wohin sie nicht wissen. Wir sammeln Schulsäcke, die sind sehr beliebt, die Schweizer Schulsäcke. Wir haben viele, viele Kindertageszentren. Wir haben Gewerbeförderung, also wir geben Kleinkredite für Start-ups, für Business, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben 12 Bäckereien gestartet in den letzten 20 Jahren. Verarbeiten mit diesen 12 Bäckereien rund 5000 Tonnen Mehl mit rund 450 Mitarbeitenden. Und das ist nachhaltige Hilfe. Ja, das ist unser Team in Winterthur. Der Olli war ja gestern hier, Oliver Dux und die Ursina. Dann sind das unsere Länder, ich habe schon viel gesagt, also bis nach Sibirien, Russland, dann eben Moldawien ist ein Schwerpunktland, Ukraine, hier ist Rumänien. Das ist so ganz im Kurzen Licht im Osten.
Wow, herzlichen Dank. Das ist schon mal sehr gut, weil ich denke, wir wollen euch nicht hier reduzieren auf irgendein Transportunternehmen.
Genau.
Ich denke, das ist eine große Vielfalt, die ihr macht. Und wir haben jetzt ja auch etwas, was sich geändert hat an unserer Arbeit, ist, dass wir für die Transportkosten, wir hier Spenden sammeln, damit Viorica keine Transportkosten mehr bezahlen muss. Also wir sammeln Spenden, geben euch das Geld und wenn die Transporte alle bezahlt sind, sind wir auch übereingekommen, dass ihr das, was darüber hinausgeht, für eure Projekte verwenden könnt. Und ich denke, man sieht, dass das alles wertvolle Projekte sind und dass das Geld, was man heute geben kann oder per Überweisungsträger einzahlen kann, dass das wirklich hilft, Menschen hilft. Jetzt ist eigentlich... Die Vielfalt ist ja fast, erschlägt einen fast.
Ja.
Nochmal ganz kurz zurück, wie viele Mitarbeiter seid ihr hier in der Schweiz?
10, aber nicht alle 100 Stellenprozente.
Okay. Mhm. Und mit wie vielen Mitarbeitern arbeitet ihr draußen zusammen? Kannst du das sagen?
Ja, das sind im Missionarischen sind es über 100. Aber dann haben wir noch die Gewerbeförderung, da sind es nochmal etwa 100 Businessleute. Und das sind ja die Schlüsselpersonen. Ja. Die haben zum Teil Organisationen, mit 20, 30 Mitarbeitenden oder das Spital haben wir einen Leiter und darunter sind dann auch wieder 100 Mitarbeitende.
Ja, ja. Mhm. Ja, ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass das meiste Geld, was ihr verbraucht, nicht einfach jetzt bei euch in der Verwaltung hängen bleibt, nein, sondern dass es wirklich auch rausgeht, den Menschen hilft. Warum wurde Licht im Osten eigentlich gegründet?
Das war im Jahre 1920, da waren Erster Weltkrieg, die Russen waren in Gefängnissen in Deutschland. Und dort haben drei Männer, und darunter war auch ein Schweizer, die Russisch sprachen, haben diese Gefangenen besucht, ihnen das Evangelium erzählt. Da haben sich viele Menschen bekehrt. Und nachdem dann die Gefängnisse geöffnet wurden, einige Jahre später, sind dann Tausende von wiedergeborenen Menschen zurück nach Russland und haben Gemeinden gegründet. So hat das begonnen.
Und von da aus ist die Arbeit gewachsen. Ihr habt auch einen Arbeitszweig in Deutschland, ist das richtig?
Das ist unsere Schwester, ja.
Schwester, okay. Und ist es denn so, dass jetzt, woher kommt denn die Ware und die Finanzen, mit denen ihr helft?
Ja, also wir haben ein Volumen von etwa 4,5 Millionen jedes Jahr an Spenden. Mhm. Das sind ganz, ganz viele Spender. Mhm. Viele, viele, ich sage es mal, kleine Spender. Aber das ist die Stärke von Licht im Osten, dass wir sehr breit abgestützt sind mit vielen Spendern. Wir haben aber auch einige große Spender, das sind Stiftungen oder Unternehmungen. Das gibt's auch, ja. Und die Hilfsgüter, wir haben in der ganzen Schweiz so Sammelstellen. Mhm. Also auch wenn ihr einmal unter dem Jahr etwas geben wollt, wir haben hier im Raum Zürich auch Sammelstellen, da kann man die Kleider abgeben, die kommen nach Frauenfeld und gehen dann in unsere Nothilfe.
Mhm. Jetzt haben wir gesehen auf der Karte, ich glaube, ihr arbeitet, oder eure Geschichte ist stark mit Russland verbunden, mhm. mit den ehemaligen GUS-Staaten. Mhm. Ihr habt auch andere Länder. Du hast gesagt, dass es von der Gründung her wahrscheinlich hat damit zu tun mit den russlandsprachigen, dass ihr euch auf diese Länder spezialisiert habt. Mhm. Oder warum ausgerechnet diese Länder?
Ja, man hat sich einfach auf den Osten fokussiert. Mhm.
Licht im Osten.
Licht im Osten und eben durch diese Gründungsgeschichte. Und dann ist unsere Schwester in Deutschland, Licht im Osten Deutschland, noch stärker im literarischen Bereich. Mhm. Und gerade als dann auch die Grenzen geöffnet wurden in den 90er Jahren, vorher war es der Bibelschmuggel. Also das Ziel war, Literatur, christliche Literatur in diese Länder zu bringen. Und das war immer der Fokus unserer Mission. Mhm. Dann kam die Öffnung und dann... Es waren ganz verschiedene Epochen. Und in jeder Epoche haben wir immer wieder das getan, was Gott wollte, dass wir tun.
Ja. Jetzt, diese Länder sind ja relativ, also in meiner Wahrnehmung, relativ stark mit der Geschichte des Kommunismus und des Sozialismus verbunden. Also ich erinnere mich noch als Kind, jetzt mit Blick auf Rumänien, das habe ich natürlich erst hinterher realisiert, dass da der Ceausescu an die Wand gestellt wurde, an die Bilder aus den Nachrichten erinnere ich mich noch. Aber es ist ja eigentlich krass, wenn man sagt, der Kommunismus, der ja eigentlich den Menschen dienen will, oder der ja sagt, wir sind, so habe ich das immer wahrgenommen, keiner ist der Bessere. Das Erbe des Kommunismus und des Sozialismus scheint ja eine brutale Armut zu sein. Mhm. Ein riesiger Unfrieden. Wie nimmst du das wahr, wenn du in den Ländern bist?
Ja, ich lerne immer noch. Ich frage ab und zu noch, warum? Warum zum Beispiel haben sie nicht mehr Sorge? Das stört mich manchmal, weil wenn sie ein Guthaben, ein Auto haben, dass sie nicht mehr Sorge tragen mit dem. Oder dass sie nicht mehr Sorge tragen mit ihrem eigenen Leben. Also das ist vieles in der Geschichte von diesem Kommunismus, das wir nicht so schnell einordnen können, wir hier im Westen. Es ist einfach ganz eine andere Prägung. Erstens einmal, wenn wir im Business tätig sind, sie durften ja nicht Visionen haben, Träume haben und etwas realisieren. Das wurde verboten, du musstest dich einordnen, unterordnen. Du darfst nicht, wie fast im Militär in der Schweiz, nicht zu viel denken, oder? Sonst hast du ein Problem. Einfach machen, was gesagt wird, oder?
Du darfst es sagen, du bist, glaube ich, im Militär Offizier gewesen, oder so. Ja,
gut. Genau. Und die ältere Generation heute leidet noch an dem. Dann ist die Korruption heute, wenn ich in diese Länder komme, die Korruption, die sitzt immer noch sehr, sehr tief. Mhm. Also das Machtgefüge und wer Geld hat, der hat das Sagen und der hat Recht. Also wenn ich in der Ukraine einen Unfall habe und ich will nicht korrupt sein, ich hätte schon Geld, das wäre nicht das Problem, aber ich will nicht korrupt sein, kann es sein, dass der andere Geld hat Polizist wird bezahlt und ich werde schuldig gesprochen. Ich lande im Gefängnis. Ja. Vielleicht sogar 10 Jahre, 20 Jahre unschuldig. Das ist in diesen Ländern noch totale Realität. In Rumänien hat es sich schon stark gebessert. Da sind wir schon einiges weiter. Auch mit diesem neuen Präsidenten jetzt. Also es ist einfach, vieles ist so tief drin. Obwohl man vielleicht jetzt in der Ukraine hört man schon, neue Ministerpräsident, neue Minister, und man denkt, ach, jetzt kommt es wieder gut. Das geht Generationen, das geht über Jahrzehnte. Wir sehen es ja auch im arabischen Raum. Dort sind wir zwar nicht tätig, aber der Westen hat manchmal auch ein falsches Bild. Man denkt dann so, Putin ist sowieso schlecht, der ist Diktator, Erdogan auch, und da die Libyen auch, und Libyen und Syrien, all die Machthaber. Aber unser Denken ist dann, man sollte das jetzt demokratisieren und dann ist es gut. Und das geht nicht so schnell. Und wir sehen, was ja passiert, wenn man dann diese Machthaber wegnimmt, dann gibt es ein Vakuum und ein Chaos. Und das ist in Russland das Gleiche. Mhm. Ich bin nicht Freund von Putin, überhaupt nicht. Aber wir müssen die Systeme kennenlernen. Und das sind zwei Ansichten.
Ja. Ja, ist spannend. Jetzt, ich meine, ihr leistet ja enorm viel materielle Hilfe.
Ja.
Und das ist sicher gut. Was würdest du sagen, was bewirkt diese materielle Hilfe? Die Frage wollen wir auch stellen.
Es ist für uns, ich denke, wir leben die christliche Tradition. Ich glaube, Jesus hat uns das auch vorgelebt. Jesus hat nicht einfach gesagt, kommt in die Kirche und um 10 Uhr predige ich dann, sondern er ist hin zu den Menschen gegangen. Er hat die Menschen besucht, er hat die Sünder besucht, er hat den Mensch geliebt. Und ich glaube, das ist unser Herzschlag. Wir wollen den Mensch sehen. Egal ob ein Roma oder ob ein Oligarch in der Ukraine oder in Moldawien. Wir wollen einfach den Menschen sehen. Und gerade wenn der Mensch arm ist, dann wollen wir auch helfen. Und gerade durch die materielle Hilfe öffnet es uns viele, viele Türen. Und ich sage sogar manchmal, in der Schweiz würde es uns gut tun, solche Aktionen zu haben. Mhm. Wie Aktion Weihnachtspäckli. Ihr habt 3000 Pakete hier in Höfe. Geht jetzt hin zu den Menschen. Das ist so wertvoll. Hinzugehen und ihnen materiell zu helfen oder persönlich zu helfen oder seelsorgerlich zu helfen. Und es öffnet die Herzen.
Und also du meinst Menschen hier in Höfe besuchen, ja, und Päckchen bringen?
Ja, vielleicht nicht mit jetzt diesem Inhalt, den wir haben,
ja,
vielleicht ein anderer Inhalt, aber hinzugehen zu den Menschen.
Ja, spannend. Ja, materiell gesehen geht es uns natürlich im Bezirk Höfe extrem gut, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, man müsste dort eine Überraschung drin haben, nicht jetzt unbedingt Zahnpasta und Zahnbürstli und Schokolade, klar, sondern was ganz Kreatives.
Spannende Idee, müssen wir mal weiter drüber nachdenken.
Also nicht Sauerkraut oder so. Aber
ja, aber ihr bringt ja nicht nur materielle Hilfe.
Ja.
Und ebenso von außen betrachtet, denkt man sich ja, Entwicklungshilfe und materielle, ja, Hilfe, das geht ja schon seit Ewigkeiten. Bringt das überhaupt was? Mhm. Jetzt sprecht ihr auch über euren Glauben. Mich würde interessieren, warum sprecht ihr über euren Glauben? Hat es Bedeutung für die Zukunft der Länder? Oder warum macht ihr das? Oder für die? Mhm.
Erstens ist es unser Herzschlag. Ich glaube, ich wäre auch nicht bei Licht im Osten, wenn das ist unser Leitbild. Es gibt ja viele Hilfswerke, die helfen einfach humanitär. Das ist auch gut. Aber mir wäre das zu wenig. Wir wollen mit der humanitären Hilfe immer auch auf den liebenden Gott hinweisen. Nicht manipulativ. Ich werde manchmal dann falsch verstanden, wie früher in der Kirchengeschichte. Bekehre dich, dann kriegst du Reis, oder? Die Reiskristen. Mhm. Absolut machen wir gar nicht. Ich bin gar kein Freund. Wir veröffentlichen da auch keine Zahlen. Es haben sich so viele Menschen bekehrt, hier und hier. Und wir bauen auch keinen Druck auf. Das will ich überhaupt nicht. Aber wir wollen mit der materialen Hilfe immer auch ein Bekenntnis für Jesus sein. Und du hast es in der Frage gesagt, ja? Ich denke, das ist wirklich die nachhaltigste Hilfe der Veränderung. Wir sehen das manchmal gerade bei Zigeuner oder bei Roma. Wenn sie Jesus aufnehmen in ihr Herz, plötzlich gibt es auch Ordnung in ihrem Haus, in ihrem Hof. Es verändert sich was, auch ganz konkret.
Aber was kann denn zum Beispiel der Glaube an der Korruption ändern?
Der Glaube an der Korruption, also gerade die Polizisten zum Beispiel, die haben dann die Bibel als Grundlage.
Ja.
Dann lesen sie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht das, obwohl es heißt auch, du sollst. Die Polizei ist gerechtfertigt, auch staatlich gesehen, im Römerbrief.
Ja.
Also Beides finden sie, ja. Weil es gibt manchmal dann Krisen.
Obrigkeit ehren, oder?
Ja, genau, ja. Und auch verteidigen.
Ja.
Weil es gibt dann auch Christen, die sagen, es dürfen gar keine christlichen Polizisten geben.
Ja.
In diesen Ländern, sie sind noch sehr konservativ, die Kirchen. Aber wenn dieser Polizist dann liest, du sollst ehrlich sein, du sollst nicht stehlen, ja, dann kann er das nächste Mal bei der Buße, die er einzieht, nicht 50% in den Sack und 50% dem Staat geben.
Ja, ich denke, ich stimme da völlig mit überein, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen, oder? Dass der Glaube, über den wir reden, dass es ja nichts Nebensächliches ist, sondern dass es auch was Wesentliches dazu beitragen kann, die Länder nachhaltig zu verändern.
Genau.
Wir diskutieren ja auch immer wieder in der Schweiz unsere Werte. Und ich finde, wir müssten das viel stärker machen.
Ja.
Auch unsere eigene Geschichte diskutieren. Und ich freue mich darauf, dass wir am 22. Mai werden wir wieder einen Talk-Gottesdienst haben mit Andreas Maurer. Er ist Islam-Experte.
Jawohl.
Er arbeitet wesentlich für verfolgte Christen, AVC. Mhm. Und er wird hier sein. Da werden wir uns über den Islam unterhalten und über die Situation in der Welt. Da freue ich mich drauf. Mhm.
Das ist ja auch interessant. Ihr hört ja auch viel jetzt, oder seht im Fernsehen viel. Für mich ist ein Gedanke interessant, warum gibt es nicht mehr Hilfswerke von Moslems oder der Islam? Und da sehen wir schon, Grundwerte des christlichen Glaubens ist schon ganz stark die Nächstenliebe, zu helfen. Und das werdet ihr dann sicher. Er wird euch dann noch viel mehr Einblick geben.
Genau. Kommen wir auf Rumänien zu sprechen.
Rumänien, ja.
Du warst im Dezember 2015 in Rumänien. Vielleicht erstmal so zu dem Land Rumänien. Rumänien ist Teil der Europäischen Union, die Schweiz nicht. Aber ich bin ja Deutscher, der gebürtiger Deutscher. Eigentlich müsste man denken, in der EU, das ist doch die heile Welt. Wie siehst du Rumänien? Was für Eindrücke hast du von dem Land? Wie geht es den Menschen dort?
Rumänien hat sich sicher in den letzten 10, 15 Jahren positiv entwickelt. Bis zu dem Jahr 2008, als diese Finanzkrise kam und alles. Dort konnte auch die EU, hatte kein Geld mehr, andere Probleme. Griechenland kam dann in den Fokus. Und seit dieser Zeit, so letzten 5 Jahre, 8 Jahre, ist es wie stehen geblieben, wirtschaftlich gesehen. Rumänien ist wie ein Paradox. Wenn man in die Städte kommt, Sibiu, Brasov, Bukarest, Oradea, die wachsen, die entwickeln sich. Es gibt auch wirklich Ordnung dort und so auch schöne Einkaufspassagen, große Einkaufszentren. Also da sieht man Wachstum. Aber sobald man diese Städte verlässt, da kannst du in Rumänien in die größte Armut kommen. Das ist das Paradox und das tut weh. Und wenn man die Löhne anschaut, auch da, die Löhne sind noch sehr, sehr tief. Eine Lehrerin in Rumänien verdient rund 300, 400 Franken im Monat. Stellt euch das mal vor. Und wenn ihr dann einkaufen geht in Rumänien, dann sieht man, es kostet fast so viel wie bei uns. Also die brauchen 2, 3, 4 Löhne, um einen Haushalt zu finanzieren. Ich hätte euch sonst noch einige Impressionen. Soll ich die?
Ja, gerne.
Von Rumänien, da sieht man ja das große Land, euer Projekt, das ihr wir unterstützen, liegt ja hier bei Sibiu. Da haben wir auch Projekte, auch Secondhand-Projekte. Es ist ja interessant, dass die Anfrage kam. Wir sind in Talmachu tätig, dort haben wir 4 Secondhand-Läden und die Viorica ist 15 Minuten von dort weg, das Ehepaar. Rumänien ist orthodox, der Glaube, aber wie in unseren Ländern überall, wenn man die Menschen fragt, sagen sie, ja, orthodox, christlich, aber am Sonntag ist auch die orthodoxe Kirche, wie bei uns auch, vielfach viel leere Bänke. Man sagt einfach, es ist unser Glaube. Und das ist natürlich auch erstaunlich, da fließt viel Geld. Staat und Kirche ist noch stark vernetzt und man sieht überall immer wieder, wie neue Kirchen gebaut werden. Auf den Straßen ist das natürlich immer noch ein typisches Bild in Rumänien, diese Fuhrwerke, obwohl sie verboten wären. Und eben, dann bleibt halt der Verkehr stehen. Das ist so die Hauptstraße in Rumänien. Der Transitverkehr verläuft immer noch größtenteils auf diesen Hauptstraßen, die sehr stark befahren sind. hier jetzt gerade nicht. Und es werden auch Autobahnen gebaut, momentan mit EU-Geldern. Aber eben, ich habe es gesagt, man verlässt die Stadt und dann trifft man solche Verhältnisse. Armut, kein fließendes Wasser, Kinder gehen nicht in die Schule. Große, große Probleme. Firmengebäude, die am Zerbrechen sind, immer noch aus der Zeit vom Kommunismus, von Ceausescu. Das ist ein Zigeunerboss, das ist ja schon interessant. Die Romas, die so in Armut leben, aber auf der anderen Seite gibt es Oligarchen, die Millionäre sind. Das ist das Paradox in unseren Ländern, das für mich auch immer wieder sehr, sehr schwer ist. Dann sieht man eben in den Städten, da wird gebaut, modern, also nicht einfach alles ist arm in Rumänien. Und was ein trauriges Kapitel ist für mich, die EU, das kommt jetzt in der Ukraine genau gleich, sie wollen jetzt den ukrainischen Markt, der wird jetzt von den EU-großen Einkaufsläden und Wirtschaftsbetrieben eingenommen. In Rumänien trifft man fast nur noch Kaufland und Lidl an. Der rumänische Bauer darf seine Produkte auf dem Markt nicht mehr verkaufen aus hygienischen EU-Richtlinien. Und somit geht der Rumäne zu Kaufland und zu Lidl und kauft eine österreichische Wurst und ein griechisches Joghurt und eine deutsche Konfitüre. Und der Rumäne selber, dem hilft man zu wenig, dass er ein Unternehmer ist, der ein Produkt verarbeitet und verkauft. Das ist eine große Problematik. Da wird auch die Ukraine, das ist ein großes Potenzial jetzt für die EU, dieses Land auch zu erobern.
Absurd.
Ja. Ja. So viele Widersprüche auch.
Ja. Mhm. Ja, dir war es wichtig. Du hast gesagt, dass du, oder ich habe das gesagt, dass du eine, du hast eine Dienstreise gemacht in verschiedene Länder im November, Dezember letztes Jahr.
Ja.
Genau. Und du hast gesagt, du gehst da gerne mal vorbei, schaust dir das Projekt vor Ort an. Was war so dein Eindruck von Viorica und Theodor?
Viorica und Theodor. Es war eine sehr gute Begegnung. Ich war zuerst noch ein bisschen kritisch. Gerade in Rumänisch bin ich noch doppelt kritisch, weil wir nehmen eigentlich nicht mehr neue Projekte auf in Rumänien. Weil wir sagen, Rumänien führen wir in die Selbstständigkeit und wir nehmen keine Projekte mehr auf. Aber als ich gehört habe, es liegt so nahe bei unserem Projekt Sibiu und ich fahre vorbei, ich gehe sie besuchen. Aber da hatte ich immer noch gedacht, ja, bin ich überhaupt nicht sicher, ob das etwas wird. Dann wurde ich sehr freundlich empfangen, wir haben Tee getrunken, wir haben uns zuerst kennengelernt und da habe ich schon gemerkt, eine fleißige Frau, eine selbstlose Frau, das ist immer für mich ein Punkt. Wie geht es mit den Finanzen? Das habe ich dann später gefragt. Weil es kann auch passieren, dass sie sich dann selber bereichern und das unterstützen wir gar nicht. Deshalb gehen wir vor Ort alles immer wieder prüfen. Und da habe ich schon bald einmal gemerkt, diese Frau, sie ist pensioniert, er auch. Beide arbeiten noch fleißig und machen dieses Secondhand nebenbei, weil ihr Herz dafür schlägt. Ihr Herz dafür schlägt, anderen Menschen zu helfen. Das habe ich bald einmal gemerkt. Und dann war für mich schon viel, vieles gut. Weil ich kenne auch andere Projekte oder muss manchmal solche Mandate, nehme ich auf und prüfe es und komme nach Hause und ich sage, liebe Leute, aufhören, nichts mehr machen. Und hier hatte ich kein solcher Gedanke. Diese Frau ist eine sehr treue, fleißige Frau. Ich habe gestaunt, auch wie sie Ordnung hat in diesem Hinterhof mit den Kleidern, dann auch im Laden, exakt, sehr sauber. Dann hat sie mir Einblick gegeben, wie das so läuft. Ich weiß nicht, hast du es im Film? Hast du
das? Genau, ja, ich habe verschiedene Filme. Sollen wir die erstmal noch zeigen?
Zum Beispiel, wie die Leute da kommen, das ist ja interessant.
Ja, der erste Film, den ich habe, ist ein kleiner Gruß von ihr.
Ah, gut. Also,
warte mal kurz zurück. Cette ici notre travail pour soutenir les efforts des gens d'avoir une vie digne.
Das ist so der Laden, ja.
À vous tous, pour tout ce que vous faites, ainsi que nous pouvons continuer cette aide, surtout pour les gens défavorisés. Nous pensons vraiment à chaque jour à vous, nous prions pour vous et nous espérons que ces images vous aideront d'avoir une idée de notre travail. Bonne chance à vous tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir!
Also ich übersetze es kurz, oder mir hat es jemand übersetzt. Liebe Freunde aus der Schweiz, das hier ist unsere Arbeit zur Unterstützung derjenigen, die kein gutes Leben haben. Wir möchten uns bei euch allen bedanken für das, was ihr macht und dass wir somit mit unserer Hilfe zugunsten der Armen fortfahren können. Wir denken wirklich jeden Tag an euch und beten für euch und wir hoffen, dass diese Bilder euch helfen, einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen. Viel Glück und Gottes Segen an euch. Also wir hatten Viorica und Theodor gebeten, uns noch ein paar Videos zu machen. Wir haben noch zwei andere Sequenzen, kommt dann gleich. Weil wir gedacht haben, es ist doch schön, wenn sie schon nicht hier ist, dass wir dann einen kleinen Einblick haben. Vielleicht können wir das zweite Video kurz zeigen. Das ist, glaube ich, wie sie Vorbereitungen tätigt, also nur kurz auf der nächsten Folie, genau. Da sortiert sie die Kleider nochmal. Soweit ich weiß, wird dreckige Kleidung auch nochmal gewaschen und gebügelt und alles hergerichtet. Das ist ja, genau, da gibt es dann keinen Kommentar dazu. Ist klar, oder, dass es dann irgendwann so eine Chaosphase gibt. Ja. Sie näht ja auch mit Kindern in der Schule, nimmt da die Stoffe für, vermute ich jetzt mal.
Also ich habe gestaunt über die Qualität auch. Ich wusste ja nicht, dass ich da an der Goldküste dann landen werde. Aber ich habe gesagt, so schöne Kleider. Wow, wir haben nicht so schöne. Und das sagt auch TechSight, diese Kleiderboxen, die sammeln. Ich habe diese Firma mal besucht. Die sagen auch, kommt ganz auf die Region drauf an, wo wir diese Boxen haben. Und das hat man hier sofort gesehen. Ihr habt sehr gute Kleider.
Ja.
Hohe Qualität. Und das ist für Sie natürlich wertvoll.
Genau.
Oder sind wir hier gar nicht an der Goldküste?
Fnüsselküste, hat mir mal jemand gesagt.
Okay.
Goldküste ist, glaube ich, auf der anderen Seeseite, oder?
Ah, eben, ich bin kein Zürcher. Das ist auf der anderen, aber es ist auch goldig hier.
Genau.
Gut.
Genau, und das nächste Video, das können wir gleich noch dazu nehmen, das ist, warte kurz noch. Okay. Das ist eigentlich, wenn sie diesen Secondhand-Laden aufmacht, dann füllt sie auch den Hof mit Kisten.
Genau.
Und das Video geht eine Minute und ihr müsst mal auf den Eingang schauen. Jetzt.
Das ist ihr Hinterhof, ja. Oder Vorhof. Das macht sie so einmal im Monat, hat sie mir gesagt. So diese Türöffnung und... Ah, ist schon vorbei?
Nee, jetzt.
Schaut euch das an. Bis zu 400 Leuten pro Tag, hat sie mir gesagt. Also ein großes, großes Bedürfnis. Und nicht nur die Ärmsten, es kommen auch Hochschullehrer, hat sie gesagt. Aber ich habe es gesagt, die haben so tiefe Löhne. Die sind so froh darüber. Und es ist ja hier schlussendlich dann, die bezahlen ja auch dafür. Und dann ist ja auch die Frage, was macht sie dann mit diesem Geld? Das können wir nachher noch anschauen. Und ich finde es eben auch gut, dass man nicht immer alles verschenkt. Gerade in Rumänien ist die Zeit abgelaufen, einfach alles zu verschenken. Sondern es ist auch würdevoller, wenn die Leute hier kommen, sie können auswählen, ich will das Grüne, ich will den roten Pullover. Es ist würdevoller, als einfach, hier ist ein Sack Kleider, du bist ja so arm und nimm jetzt diesen, ob er passt oder nicht. Ich glaube, das ist viel, viel besser so, dieser Weg.
Genau, und du hast gesagt, eben, ich denke, wohlhabendere Leute kaufen ja oder bezahlen ein bisschen mehr.
Ja.
Leute, die gar nichts brauchen, die bekommen auch Kleider geschenkt.
Genau.
Wie findest du es, wenn sie so damit umgeht? Das hast du eigentlich schon gesagt.
Ja, sie macht es gut. Sie macht es gut. Und eben die Hauptfrage ist ja dann, was macht sie mit dem Geld?
Genau, was macht sie damit?
Kauft sie jetzt ein neues Haus für sich oder ein neues Auto, oder? Das könnte sie ja. Sie ist eine freie Unternehmerin, oder? Bei Licht im Osten, wir haben dann Agreements, machen wir auch, und ganz klare Richtlinien, und ihr dürft das nicht und das nicht. Dann habe ich einige Fragen gestellt und ich habe gestaunt, das ist wirklich eine treue Frau. Sie macht, der eine Punkt ist Gesundheitsvorträge, das war für mich auch etwas Neues. Da habe ich gedacht, ach, Halleluja, jemand, der an die Gesundheit denkt, habe ich gedacht, weil in diesen Ländern, sie essen sehr fettig und sie haben zu wenig auch Sorge für ihren Körper. Das ist auch vom Kommunismus noch. Genau wie sie nicht Sorge tragen für das Auto, tragen sie auch nicht Sorge beim Essen. Sie essen sehr fettig und das weiß sie, die Viorica, und sie macht Vorträge, Gesundheitsvorträge, und dort, wie die Polizisten auch, dort baut sie das Evangelium auch ein, dass Unser Körper ist der Tempel von Gott und wir sollen Sorge tragen. Also sie kann so auch Wort und Tat leben.
Vielleicht kannst du auch das eine Bild dazu einblenden. Ein Bild habe ich dazu, glaube ich. Hast du auch über konkrete Beispiele, Menschen oder Projekte gesprochen mit ihr, die sie unterstützt?
Ja, also eben, sie geht einmal im Monat, macht sie so solche Vorträge und dann mit den Fahrrädern finanziert sie oder unterstützt sie große Familien.
Das weiterschalten.
Also Familien, die Kinder haben, die dann auch in die Schule gehen oder an die Uni sogar, und denen gibt sie gezielt ein Fahrrad. Und das die schätzen sie sehr. Das kann ich einfach sagen, auch von unserer Nothilfe. Wir geben jedem Lastwagen etwa 20 Fahrräder mit. Mhm. Überall, wo ich komme, habt ihr nicht noch etwas mehr Fahrräder? Und das ist so viel wert, ein Fahrrad in diesen Ländern. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, so ein Fahrrad zu kaufen ist für sie nicht möglich, für jemand, der arm ist. Und dann, wenn man ein Fahrrad hat, ist man schon sehr stolz im Dorf. Man hat ein Transportmittel.
Genau, vielleicht können wir in dem Zusammenhang noch sagen, dass die Fahrräder und Sachen, die wir gesammelt haben, dass die wirklich auch zu Viorica gehen. Das haben wir.
Genau.
Wird auch im Mai wird, glaube ich, der Transport stattfinden. Ja. Genau, dass sie das auch alles bekommt. Genau.
Also wir können jetzt einfach, eure Ware wird auf einen großen Auflieger geladen und dann komplettieren wir noch hinten mit Ware von uns für unser Secondhand-Projekt. Deshalb passt es auch gut. Also wir fahren nur, sind 15 Minuten Differenz. Mhm. Und das ist eigentlich eine Synergie, was wir jetzt hier leben. Wir haben sehr gute Zollmöglichkeiten. Wir exportieren diese Ware nach Deutschland mit einem Partner. Dann sind wir im EU-Raum und in Rumänien machen wir keinen Zoll, nichts mehr. Wir fahren nach Rumänien, öffnen dort und laden aus, weil das ist EU. Das hatte Viorica nicht, dieses System. Und deshalb, sie musste eine Grenzverzollung machen. Dann stand der Lastwagen ungarisch-rumänische Grenze und dort. Was du vorhin erzählt hast, ist auch Korruption. Mhm. Das erleben wir immer wieder. Das ist nicht deklariert, geht nicht. Jetzt kannst du entweder warten oder bezahlen. Das ist die Realität.
Ja, wir freuen uns, dass ihr Ja gesagt habt dazu und dass es jetzt möglich ist auf diese Art und Weise und dass wir weiterhin Viorica und Theodor mit ihrer Arbeit unterstützen können. Mhm. Vielleicht, wenn wir so langsam zum Schluss von unserem Talk kommen, würde ich gerne nochmal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Jetzt lebst du eigentlich vom Geben.
Ja.
Dass andere dir Sachen geben. Du hast erzählt, gell, du hast Sauerkrautkönig, hat jemand mal gesagt in dem Talk. Was ist für dich so eigentlich der persönliche Beweggrund zu sagen, ich bin Missions- und Geschäftsführer oder Geschäftsleiter von einem christlichen Hilfswerk?
Der Beweggrund.
Ja, was ist deine Berufung oder warum?
Ja, ja.
Ich denke, das ist ja auch eine Arbeit, wo du jetzt nicht also wie wahrscheinlich vorher auch beim Sauerkraut, konntest du auch nicht sagen, 42-Stunden-Woche und dann fällt der Vorhang. Das ist ja auch eine Arbeit, wo du viel investierst, wo du dann auch mal weg bist, von der Familie Dienstreisen machst. Warum machst du das auf der Ebene?
Ja, also ich habe es nicht gesucht. Also ich habe eine Firma verlassen, die erfolgreich war und ich war karrieremäßig hoch und habe viel erreicht, auch erfolgsmäßig, aber auch gemerkt, dass es nicht der Gewinn ist für mein Leben. Und dann war ich gehorsam auch. Also ich habe das nicht gesucht. Wenn ich zurückschaue heute, ist es wie ein roter Faden. Gott hat mich dort aus dieser Firma, ich sag's, herausgerissen. Ich war dann gehorsam, bin den Weg gegangen. Ich muss ehrlich sagen, Pastor, ich glaube, ich wäre nicht pensioniert worden als Pastor. Da habe ich schon gemerkt, das ist nicht unbedingt jetzt. Ich war sehr leidenschaftlich, ich war stark, waren wir evangelistisch, aber ich wäre, glaube ich, nicht pensioniert worden als Pastor. Und dann kam diese Anfrage. Zuerst haben wir Nein gesagt, als die Anfrage für Licht im Osten kam. Und dann 3 Jahre später haben wir zugesagt, weil meine Frau und ich, wir waren gemeinsam, hatten ein Jahr. Also es ist nicht, dass ich irgendetwas gesucht hätte, sondern es ist eine Wegführung Gottes. Und es geht um Hingabe. Ich gebe mein Leben Gott hin, ihm zu dienen. Wohl manchmal ist das auch gar nicht so einfach. Ich muss euch ehrlich sagen, es wäre, glaube ich, einfacher im Business zu bleiben. Mhm. Es ist in den christlichen Werken ist nicht so einfach, ein christliches Werk zu führen, das ist eine Ebene mehr. Man denkt, das ist sicher schon fast Himmel, auf alle Erden.
Christen sind immer alle lieb zueinander.
Ja, und die haben sicher das schönste Zusammenleben und alles. Nein, das ist eine Ebene schwerer. Wenn wir einen Konflikt haben, sind wir dann noch Christen. Also das ist mal das. Dann merke ich, ich bin im Unsichtbaren, bin ich immer wieder in Anfechtungen. Ich bin ein Multiplikator, wie du auch. Wir haben einen geistlichen Auftrag und dann stehen wir auch in einem Kreuzfeuer. Letztes Jahr war ich krank, schwer krank. Ich hatte eine Hirntumoroperation und ich hatte große Anfechtungen. Ich dachte, ich steige aus. Jetzt hänge ich alles an den Nagel. Ich mag nicht mehr. Das war eine Anfechtung. Wieder eine Schlüsselperson im Reich Gottes gibt auf. Da haben viele Freude. Und deshalb habe ich vorhin gestockt, oder? Ihr spürt mich. Ich habe eine Leidenschaft und ich gebe nicht auf. Ja. Ich will auch nicht aufgeben. Aber du stehst eigentlich in einer Zwischenwelt, wo man merkt, es geht um Mächtige.
Du hast es gerade eben schon erwähnt, dass du letztes Jahr eine Operation hattest. Als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, warst du gerade zu Hause und hast dich erholt von der Operation, hast offiziell noch gar nicht gearbeitet. Du bist zwar in der Schweiz geboren, aber ich habe einigen schon gesagt, man könnte auch einen ganzen Talk nur mit deinem Leben füllen, was du erlebt hast. Dein Vater ist relativ jung gestorben, Unfälle in der Familie, jetzt der Hirntumor. Du hast ja gesagt, dass dein Glaube für dich wichtig ist. Was hat dein Glaube dir in der Situation, also zunächst mal, wie geht's dir denn jetzt mit dem Tumor, mit der Operation?
Geht schon sehr gut. Ich hatte zwar eine 12-stündige Operation am Unispital Zürich. Ich hatte nach der Operation, es war hier so auf der rechten Seite, das Gehör rechts ist tot jetzt, weil der Tumor hat das kaputt gemacht. Das Gleichgewicht ist auch durchgetrennt und da habe ich immer noch etwas Mühe, dass ich manchmal so wie ein betrunkener Rumäne laufe mit dem Gleichgewicht. Aber es ist ein Geschenk, dass ich heute wieder so leben darf. Und du hast es am Anfang gesagt, 19-jährig war sie, deine Cousine, oder?
18. Also Sohn von meinem Bruder.
Und als du das gesagt hast, ich stand im Garten draußen und habe nicht gewusst, ob ich morgen wieder aufwache, ob ich wieder lebe. Und doch, und jetzt kann ich euch sagen, in all dieser Unsicherheit drin, diese Geborgenheit. Es war für mich fast unfassbar, es war für meine Familie fast schwerer als für mich. Und das war für mich auch schwer, aber ich war einfach geborgen. Und das ist ein Mehrwert, den wir haben durch unseren Glauben. Das kannst du mit nichts anderem ersetzen.
Also was meinst du mit Geborgenheit? Einfach die Gewissheit, dass
Gewissheit, ich habe nicht gewusst, ob ich wieder gesund werde. Das hat er mir nicht gezeigt. Aber ich war geborgen in ihm. Und wenn ich auch sterbe, diese Gedanken hatte, ich bin erlöst, ich bin bei dir. Das war mein Halt. Nicht jetzt das große Wunder, du wirst eine Krankenheilung erleben oder so. Das hat er mir nicht gezeigt. Das war auch nicht diese Geborgenheitsgedanken. Und dann war noch ein zweiter Punkt. Ich bin eher gesetzlich aufgewachsen, auch Brüderverein und so. Und ich habe noch vielfach gelernt, dass Gott auch ein strafender Gott ist. Und er straft auch mit Krankheit und solche Gedanken. Kennt ihr vielleicht auch noch? Und ich habe einen liebenden Gott erlebt. Noch nie so. Noch nie. Ich hatte so tiefe Beziehung mit Jesus und mit Gott in dieser Krankheitszeit wie noch nie. Und ich habe nicht einen strafenden Gott und du solltest dich dann verbessern und das nicht mehr tun, sondern ich habe dich gern. Einfach ein liebender Gott.
Also die Krankheit eigentlich mit Blick auf deinen Glauben auch als heilsam und segnend erlebt.
Ja, ganz stark. Ja. Auch für das ganze Leben, auch für Lebensprinzipien, Prioritätensetzung.
Ja, zum Schluss, ich habe dich gebeten, einen Bibelvers mitzubringen, der dir vielleicht wichtig ist, vielleicht in der Krankheitszeit oder auch sonst überhaupt für dein Leben, den du mit uns teilen möchtest. Ich weiß nicht, welchen Bibelvers hast du mitgebracht und warum ist er dir wichtig?
Also ich habe mehrere mitgebracht.
Ja, super.
Jetzt muss ich studieren, welche ich bringen. Zuerst habe ich ja vorhin gesagt, wegen meinen Anfechtungen und auch Zweifeln, die ich hatte. Vielleicht sind Leute heute auch unter uns, die haben Glaubenszweifel. Ich hatte sie auch. Und wenn ihr das habt, dann lest doch mal den Psalm 73. Hier ist ein Psalmist, der ist ein Lobpreisleiter, der Asaf. der hatte große Zweifel. Psalm 73. Und er wäre fast gestrauchelt, der Asaf. Was hat er festgestellt? Er hat festgestellt, den Ungläubigen geht's besser als den Gläubigen. Gott, was bist du für ein Gott? Solche Gedanken hat er. Ich hatte ja ähnliche. Und die Hilfe war bei Asaf, bis er hinging in die Gemeinde, in die Kirche, ins Heiligtum, heißt es. Und er auf ihr Ende sah. Erlösung. Versöhnt mit Gott. Ich glaube, das ist das, was hält. Hier auf der Welt, ich glaube, da sind wir, geht es uns nicht viel besser, vielleicht sogar eben schlechter. Wir sind noch in diesem Anfechtungskampf, oder? Aber es lohnt sich. Das ist die eine Bibelstelle. Und dann die zweite zum Thema Geben. Zum Thema Geben, da will ich uns eine lesen. Lukas 9, Vers 23 und folgende. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Könnte man so sagen, ist fast ein bisschen ein Krampf, oder? Ist noch schwer, da diesem Jesus nachzufolgen. Aber ich glaube, es ist die Realität. Er verspricht nicht etwas, einfach nur Himmel auf Erden. Aber jetzt kommt, was wir gewinnen, wenn wir eben uns hingeben. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt oder hingibt, der wird es für immer gewinnen. Wir leben heute in einer sehr unsicheren Zeit, auch politisch gesehen, weltpolitisch. Und es ist sehr unsicher, sehr unstabil. Wir haben es gehört, meine Gesundheit, deine Cousine. Wie schnell kann uns etwas, wie sagt man dem, treffen, eine Diagnose. Und es gibt heute, beobachte ich, so viele Leute, die klammern sich an ihr Leben, schließen Versicherungen ab, ernähren sich gesund, ist alles gut. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Aber man klammert sich dann an das und das ist mein Halt. Und plötzlich merkt man, ich habe auf Sand gebaut. Das hält mich nicht. Und ich glaube, deshalb ist wirklich der größte Gewinn ist Jesus Christus für uns, für dich und für mich. Und er hat sich selber hingegeben. Er hat alles gegeben, damit du und ich versöhnt leben dürfen mit dem Vater im Himmel.
Herzlichen Dank für die Gedanken, für das Bibelwort und auch für den Einblick in dein Leben, eure Arbeit. Ich würde mich freuen, wenn du zum Schluss noch mit uns beten könntest.
Danke auch für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich freue mich auch über diese gemeinsame Partnerschaft, die hoffentlich da gut weitergeht und freue mich über diesen gemeinsamen Weg. Vater im Himmel, im Namen Jesus danken wir dir, dass du jetzt gerade bei uns bist und diese Gemeinschaft hier, die Gemeinde hier segnest. Danke, dass du jedes von uns kennst, unsere Gefühle und Gedanken. Danke, dass du dich hingegeben hast, Herr Jesus Christus. Und das ist absolute Gerechtigkeit geschaffen worden am Kreuz. Du hast diese Gerechtigkeit geschaffen. Du bist gestorben für jeden Menschen. Egal welchen Hintergrund, egal welche soziale Schicht, du hast dich hingegeben, damit wir uns versöhnen dürfen mit dir, lieber Vater. Danke. Danke für die Arbeit, die wir bei Licht im Osten für dich tun dürfen. Danke, dass du unsere Partner, unsere Missionare segnest, dass du sie beschützt, bewahrst. Danke vielmals für die Arbeit in Rumänien, die getan wird. Danke, dass du die ganze Familie segnest, jetzt auch diesen Transport begleitest, dass die Ware gut ankommt und dass diese Ware dann dazu dienen darf, dass vielen Menschen ganzheitlich geholfen wird. Danke, dass du jetzt mit uns kommst in den Tag, dass du jedes von uns segnest. Amen.
Amen. Ja, noch nicht ganz am Ende des Gottesdienstes. Wir wollen noch ein Lied miteinander singen. Herzlichen Dank auch an unser Musikteam, die sich da vorbereitet haben. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Noch ein paar Informationen, wie es jetzt weitergeht. Wenn Sie nach dem Gottesdienst den Eindruck haben, jetzt bräuchte ich unbedingt einen Kaffee, müssen Sie nicht nach Hause gehen. Wir haben Cafeteria, wir können draußen noch die Zeit miteinander verbringen. Matthias Schöne ist noch da, hat auch Informationen zu Licht im Osten mitgebracht. Man kann sich informieren, das Gespräch mit dir suchen. Nochmal herzlichen Dank, dass du gekommen bist und uns so einen großen Einblick gegeben hast. Applaus